merse film aldoris. Tut das noch schnell. Uff, sitze so. Ist es stressig gewesen, heute am Morgen? Nein, ja. Ja, das sagen eben genau die, die kleine Kinder haben. Ne? Passt eben gerade. Das ist im Fall eine der Sachen, die ich mega spannend finde. Es kommt darauf an, von welcher Kultur dass man kommt. Man geht mit Stress anders um. Ja? Die, die mich kennen, wissen, ich komme aus Südamerika. Und die Südamerikaner machen etwas ziemlich, kann man sagen, gleich wie alle anderen in Südamerika. Und zwar, sie sind mega spontan. Oder? Sie planen nichts, irgendwie, gut, wir schauen, was passiert, und dann sie reagieren auf die Situation und es kommt schon gut irgendwie raus, oder? Die Kinder gehen irgendwie am 1 am Morgen ins Bett, weil sie wissen ja alle so grosse Sachen, die im nächsten Monat passieren. Jetzt sind sie schon eingetragen. Ja? Wow. Das ist der Kalender von der FEG. Und zwar im ersten halben Jahr nur. Weil alles andere hat hier nicht Platz gehabt. Jeder einzelne Tag ist gefüllt von wenigstens zwei Sachen, die in diesem Gebäude passieren. Und zwar nur die Sachen, die in diesem Gebäude passieren. Kleingruppen, Interessengruppen, Leute, die sich dann sonst noch außerhalb der Gemeinde finden, um zusammen beten und so. Ist hier alles nicht irgendwie drin. Wir sind hier. Wenn man hier plus 3 drückt, 10.00, Erdgeschoss, da sind wir jetzt. Und das ist auch gut so, weil die Bibel ist eigentlich gefüllt von Versen, die sagen, wir sind berufen zum Tun, zum Machen, zum Leuten helfen, zum Dienen. Also unser Glaube ist nicht ein theoretischer Glaube. Es geht nicht um einfach, wenn du den inneren Frieden hast, dann ist alles erreicht. Nein, es geht um Gott, der sein Reichtum, sein Königreichtum, sein Königreich hier auf der Erde hat. Und dadurch will er auch durch uns agieren. Und es gibt so viele Verse über so viele Sachen, die wir eigentlich berufen sind zu machen, die eigentlich schwierig wären. Oder sogar für viele Leute unverständlich. Aber die Bibel ist es, nein, doch, das machen wir. Weil ich euer Vater bin und ich mache das so. Das ist auch gut, oder? Dass wir jetzt Kalender voll von Sachen haben. Und trotzdem sind die Leute, die in der Kirche 100% arbeiten, eine der Gruppen, die am stärksten betroffen sind von Burnout. Also die Leute, die eigentlich das Leben leben, wo eigentlich Gott für uns will, wo wir dann in der Ewigkeit werden haben, oder? Im Lobpreisen, im Anbeten, in seine Gegenwart sein und in dienen, sind die Leute, die eigentlich aussteigen wollen. Irgendetwas passt doch nicht, oder? Also irgendwie, wir haben irgendetwas einfach komplett verkehrt. Wenn das eigentlich das Resultat ist von dem, was wir dann machen. Weil Jesus selber sagt, anhand der Früchte werden wir ja erkennen, ob der Baum eigentlich gut oder schlecht ist. Und wir reden hier nur über die Sachen von der Kirche. Zusätzlich haben wir noch Hochzeiten von Leuten. Mein Bruder heiratet jetzt im Juli. Ich bekomme ein Kind Anfang Mai. Ich muss den Bachelor von meinem Bruder noch für März organisieren. Oder? Und ich habe noch ein anderes Kind, das immer noch da ist. Also, sie geht nicht irgendwie Pause und sagt, okay, mach mal, oder? Und ich komme dann, wenn du Zeit hast. Nein, sie ist immer noch dort. Oder? Und nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Oder? Plötzlich haben wir irgendwie 2:30 am Morgen, Papi, ja, ich will jetzt spielen. Also, oder? Und zusätzlich zu dem allem noch die Sachen, die wir tagtäglich machen müssen. Wir müssen ja 9000 Schritte pro Tag machen. Ich erreiche knapp, glaube ich, 3000. 8 Stunden Schlaf. Theoretisch, oder? 7 Glas Wasser und so weiter. Also all die Sachen, die wir am Tag müsste machen müssten, um irgendwie ein gesundes Leben irgendwie führen, dann müsste der Tag irgendwie 32 Stunden haben. Oder? Und mir ist auch noch gesagt worden, wenn man pensioniert wird, wird es noch schlimmer. Oder? Oder? Oder eben zum Beispiel Weihnachten. Und alles, was drumherum muss organisiert werden. Und für mich ist jetzt Weihnachten letztes Jahr eine besondere Weihnachten gewesen. Weil für mich ist es besonders schwierig gewesen, am 24. Weihnachten zu feiern. Und zwar, wir haben gewusst, es passiert viel. Und wir müssen uns Platz schaffen, wir müssen uns Zeit nehmen, um die Advents zu geniessen und können Weihnachten auch in Familie feiern und so weiter. Und wir haben gesagt, gut, wir planen eigentlich am Sonntag, planen wir, also am ganzen Dezember planen wir nichts. Oder? Wir sind einfach daheim, wir nehmen es gemütlich, wir machen kein grosses Fest, wir gehen am 25. gehen wir zu den Grosseltern, sie sollen alles organisieren. Oder? Und am 24. machen wir etwas Kleines, einfach bei uns, damit es stressfrei wird. Oder? Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt haben wir Zeit, oder jetzt könnten wir eigentlich das ganze Haus noch einmal durchputzen. Oder? Das haben wir ja vor etwa 5 Jahren das letzte Mal gemacht. Oder? Oder wir können auch, wir haben jetzt einen neuen Wasch, so einen Nasssauger, oder? Da können wir jetzt endlich den Sofa so ein bisschen nasssaugen. Und eigentlich wäre es noch gut, wenn wir noch ins Christkindlmarkt gehen, aber jetzt haben wir doch keine Zeit. Und jetzt müssen wir noch gleich noch irgendetwas haben zum Essen. Und wir können ja nicht irgendwie Spaghetti am 24. haben. Also doch irgendetwas Spezielles sollte auch noch sein. Und Listen irgendwie machen und dann posten und dann machen und tun. Und Truthahn irgendwie in den Park hoffen. Und dann wir sind gleichzeitig am Putzen. Und dann so, wo irgendwie Papi, ich will auch noch spielen um 2:30 am Morgen. Und am 24. als wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal anhocken und Weihnachten feiern, habe ich gemerkt, dass die Fühlung vom Truthahn extrem scharf war. Und für mich war das ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin das gar nicht am Geniessen. Ich bin einfach nur am Machen, am Tun. Ich bin gar nicht dabei am Weihnachten. Ich habe gar nicht. Normalerweise, wenn ich koche, nehme ich mir auch die Zeit und ich bin so ein bisschen am Probieren und am Tun, und damit es eigentlich gut kommt. Und das Mal habe ich nicht einmal die Fühlung probiert. Gerade am 24. habe ich die ganze Fühlung in meinen Kompostsack rein raus und das Ganze einfach weggeworfen, weil ich einfach so genervt war von dem. Und deswegen ist das Thema, das ich heute bringe. Weil es ist nicht darum gegangen, dass wir viel gemacht haben jetzt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Dezember voll von Aktivitäten hatten und dass wir jeden Tag in Gemeinde sind und einen Weihnachtschor organisiert haben und ein Konzert. Und nein, wir haben eigentlich nichts organisiert gehabt. Und trotzdem sind wir so voll von Stress gewesen. Und deswegen ist dann die Frage, das geht dir jetzt nicht mehr, genau. Wie geht das? Oder? Ich mache ja nichts, wo ich glaube, ist außerhalb von Gottes Wille. Es geht um Familie, es geht um Gemeinde, es geht um Wachsen, geistlich. Das ist doch alles die Sache, die in der Bibel eigentlich für gut erklärt werden. Wieso bin ich denn so quasi am 24. Dezember fast zusammengebrochen? Irgendetwas stimmt doch nicht. Gut, dass wir die Bibel haben. Und gut, dass genau die Situation bereits eigentlich passiert ist. Doris hat bereits Lukas 10 gelesen. Die die Bibel haben, würde ich euch bitten, dass der die Stelle öffnet und dass der sie offen behaltet, weil wir werden hin und her springen. Wir werden andere Verse anschauen, wir werden zurück zu Lukas 10 gehen. Das ist extrem wichtig, was da passiert. Obwohl relativ kurz ist, es passiert so viel. Und deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen stressen. Jetzt bin ich gerade mit dem Intro schon fertig, aber die Predigt hat nicht einmal angefangen. Gut. Es begab sich aber, dass sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich zu viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines ist aber Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Struktur vom Text ist relativ eine klassische Geschichte. Weil immer wenn Jesus so quasi wie zwei Seiten hat in einem Konflikt oder in einer speziellen Situation, tut immer das eine so quasi wie ermahnen und sagt, die andere Seite macht das korrekt. Und zum Teil ist es auch nicht so ganz klar, wieso, und er tut das nachher noch erklären. Aber in dem Fall haben wir genau die Situation, oder? Martha macht irgendetwas, ist irgendwie schlecht, und Maria macht das irgendwie gut. Irgendwie. Es ist aber vom Text her relativ schnell auf Schlussfolgerungen zu kommen, die eigentlich nicht dort sind. Und deswegen müssen wir halt am Anfang, vom Anfang an starten und sagen, und zwar, wer war Maria, Martha? Wer ist überhaupt Martha? Die Martha, wo Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir viel Unruhe und Sorge. Stopp, oder? Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf ihr Haus. Also es war das Haus von Martha. Martha war diejenige, die so quasi dann das Haus, also sie war verantwortlich für die, die in dem Haus waren. Im Johannes 12 haben wir ein bisschen mehr Kontext von der gleichen Geschichte. Und zwar dort steht, 6 Tage vor dem Pesachfest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Das heißt, Martha, das können wir auch normalerweise, in der Kultur ist es auch die Person, die gedient hat, ist auch die Gastgeber gewesen. Logisch. Und Lazarus ist der Bruder von Martha. Das heisst, der Lazarus, den wir kennen, der Lazarus, der ein paar Tage lang tot war und wo Jesus gegangen ist und er auferweckt hat, Martha und Maria sind Geschwister, sind eigentlich Schwestern von dem Lazarus. Das heisst auch, dass Martha dabei war, als Jesus das alles gemacht hat. In Johannes 11, als nun Jesus hinkam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegend. Und als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Und Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Anhand von dem Vers erkennen wir auch, Martha ist hat nicht nur Jesus gekannt als, okay, wir hören von Jesus, sondern sie hat sich damit beschäftigt, was er eigentlich gesagt hat. Für sie ist es wichtig, die Lehre von Jesus. Sie ist nicht eine, die einfach keine Ahnung hat, was Jesus alles gelehrt hat. Sie hat mehr Ahnung als die meisten damals. Und in dem Satz sagt sie eben, sie kennt halt die Verse von Daniel, sie kennt, dass Jesus selber sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das ist auch eine ganze Thematik für sich. Was heißt es am letzten Tag, der Auferstehung am letzten Tag? Aber Martha hat es gewusst. Und deswegen hat er gesagt, ja, eben, ich weiß, Lazarus wird auferstehen am letzten Tag, er ist aber jetzt tot. Und das ist das, was mich Mühe macht. Der Punkt ist aber, Martha hat Jesus Lehren kennt. Umso mehr, Martha erkannte, dass Jesus der Messias ist. Ein Vers nachher, 2 Verse nachher, oder? Jesus spricht zu ihr, ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und auch wenn er stirbt, und jener, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als drittens, Jesus, Martha und ihre Familie, sie sind eng befreundet gewesen. Sie sind wirklich eng befreundet gewesen, weil, und das steht gerade eben als in der Geschichte von Lazarus, als Lazarus krank geworden ist, haben Maria und Martha wollen Jesus sagen, hey, der, den du liebst, der, den du liebst, er ist krank. Er ist am Sterben. Und wir wissen, du kannst ihn heilen. Bitte komm, helf uns. Und als Jesus nun hörte, dass jener krank sei, sagt er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Gehen wir zurück. Sie brauchen mich. Die Leute, die ich liebe, sie brauchen mich. Und die Jünger sagen, wir sind aber gerade in Judäa. Sie haben dich steinigen. Deswegen sind wir weg. Und trotzdem hat Jesus zurück. Weil dort die Leute sind, die ihn brauchen. Diese Art von Beziehung haben Maria, Martha und Lazarus mit Jesus gehabt. Und deswegen können wir auch noch erkennen, warum. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch die Übersetzungen erkennen. Weil im Urtext wird Maria Martha zweimal gerufen, wenn Jesus zu ihr spricht. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe. Und wenn Jesus oder wenn irgendeine Person in einer semitischen Sprache den Namen zweimal sagt, ist es etwas Besonderes. Jesus hat in Matthäus 23 Jerusalem, Jerusalem gerufen, dass du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Oder als David seinen Sohn verloren hat, Absalom, da merken wir es brutal im 2. Samuel, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Das macht für uns heutzutage, in der deutschen Sprache, macht das keinen Sinn. Aber auf Hebräisch, man versucht, das so stark zu betonen, dass es wichtig ist. Man sagt, es ist ein Kiflut. Die Verdoppelung von dem Namen. Und man will, es ist eine intensive und intime Aufruf, wenn jemand den Namen dann zweimal sagt. Und das hat Jesus mit Martha gesagt. Also Martha hat Jesus gekannt. Martha hat Jesus als den Messias erkannt. Und sie haben eine enge Beziehung miteinander gehabt. Und wieso ist das wichtig? Es ist wichtig, weil das bedeutet, dass Martha nicht einfach ein Ungläubiger war. Die Situation ist nicht um die nicht glauben und die glauben. Dass, oh, nein, du sollst zu mir kommen und hör auf, das von der Welt zu machen. Nein, die Situation ist über zwei Leute, die Jesus unendlich viel geliebt hat. Und wo zurück Jesus unendlich viel geliebt hat. Das ist ein Christ. Und das ist einfach ein Moment im Leben von Martha und im Leben von Maria, wo das passiert ist. Es ist aber ein Moment, wo uns etwas Besonderes lehrt. Und jetzt gehen wir eigentlich wieder im Text und sagen, okay, was hat Maria denn gemacht? Martha, was hat Martha denn gemacht? Was genau hat sie gemacht, dass Jesus ihre so quasi korrigiert hat? Wir wissen, dass es ist schon 6 Tage vor dem Passafest ist Jesus nach Bethanien, also sagen wir nach Baden gekommen. Oder Jesus ist dann 6 Tage vor Ostern ist nach Baden gekommen. Und Ostern, wissen wir, ist einer der grössten Feste für die Juden. Das heisst, Dekorationen, die sind am Aufhängen gewesen und alle sind am Einposten gewesen und am Vorbereiten, weil es kommt das grosse Fest, oder? 6 Tage kommt das große Fest. Also alle sind in dem Stress vom Fest. Oder? Und im Lukas 10 sehen wir, dass Martha hat sich dann machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Weil eben gerade viel los war. Und das ist natürlich, wenn jetzt Jesus kommt, ja, stellt euch mal vor, der sind daheim und dann bekommt ihr ein Mail. Übrigens, Jesus ist in Baden und er wird zu dir in 2 Tagen kommen. Ja? Staubsaugen und Nassaugen, oder? Ja, genau. Das ist natürlich. Ich meine, wer wird denn sonst noch irgendwie Fernsehen schauen und warten, bis Jesus kommt? Niemand. Das ist doch natürlich, wir wollen das vorbereiten, wir wollen das Beste machen. Wir wollen ihm das Beste geben. Das ist schon völlig natürlich, oder? Das Wort aber, wo Jesus braucht, als er zu Maria gesagt hat, Maria, Martha, Martha, ich sage immer Maria, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe. Das Wort Sorge ist Merimas. Und es bedeutet einfach sehr beschäftigt sein in der Einstellung. Und das ist eine Einstellung. Es ist nicht, dass du per se, was schlecht ist, sondern es ist die Einstellung, wo man hat, dass man, ich muss das machen und es kommt noch und das ist und ich muss das noch machen und so weiter. Das ist die Einstellung. Und das, genau das Wort braucht Jesus, als er zu seinen Jüngern sprach. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht um euer Leben. Tönt euch nicht mit dem beschäftigen, konstant, was ihr müsst essen, was ihr müsst anziehen. Betrachtet die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Also chill doch. Oder? Und was noch krasser ist, ist, dass im Lukas 8 braucht er auch das Wort Sorge, wenn er im Gleichnis vom Sämann redet. Und er sagt, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, also welche das Evangelium gehört haben, welche am Sonntagmorgen in einer Kirche sind und die Predigt hören. Aber sie gehen hin in die Woche rein und werden vor Sorgen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das Thema Sorge, das Thema beschäftigt sie in der Einstellung, ist ein Thema, das häufig kommt. Und Jesus sagt immer wieder das Gleiche. Macht euch keine Sorgen. Ich bin da. Der sind nicht allein da. Der müssen nicht alles allein können. Es geht auch nicht darum, dass der das allein müssen können. Der sind Teil von meinem Körper, der sind Teil von meiner Gemeinde. Und ich bin da. Also, sorgt euch nicht. Was aber auch noch interessant ist in dem Vers, ist, dass Martha machte sich viel zu viel schaffen mit der Bedienung. Und jede Übersetzung macht das anders. Ja? Mich hat es aber schockiert, als ich dann das Wort im Original wieder nachgeschlagen habe. Das Wort ist Diakonie. Maria, Martha, hat sich viel zu arbeiten gemacht wegen ihrer Diakonie. Wegen ihrer freiwilligen, vom Glauben geleitenden Dienst. Niemand, also Martha selber, hat das Fest machen. Und wir haben gesagt, natürlich, Jesus kommt, König der Könige, wir machen das Beste. Aber für Martha ist das müssen wir unbedingt machen. Es geht nichts anders darum, das müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir schlechte Christen. Dann sind wir, wie können wir uns denn überhaupt Christen nennen, wenn wir nicht so ein grosses Fest für unseren Herrn vorbereiten? Nein, das geht nicht. Das ist unlogisch. Deswegen müssen wir das grösste Fest von Bethanien machen, wo je existiert hat. Das müssen wir unbedingt machen. Und sie wusste genau, was zu tun ist. Es war ihr Haus, Sie hat gewusst, okay, das müssen wir machen. Sie hat wahrscheinlich alles postet und geholt. Sie war diejenige, die am Machen war und am Kochen. Sie hat alles unter Kontrolle gehabt. Und sehr interessant ist auch noch, dass der ganze Text und das, was Martha jetzt macht, im Kontrast steht von dem, was eigentlich der Paragraph vorher im Lukas 10 steht. Weil im Lukas 10 haben wir den barmherzigen Samariter. Dort, wo man fragt, okay, wer ist denn mein Nächster? Oder? Wem soll ich denn dienen? Und Jesus sagt, alle. Barmherziger Samariter als Gleichnis, dass man eigentlich dienen sollte. Und jetzt Martha so quasi als krasse Gegenbeispiel von dem, was eigentlich Diakonie könnte werden, wenn wir nicht aufpassen. Martha hat Jesus nicht gefragt, ob sie das Fest machen soll. Es steht nirgends im Text, dass Jesus ein grosses Fest hat wollen. Das steht nirgendwo. Das hat alle, Martha selber hat das wollen machen. Und Jesus ist eigentlich nach Bethanien gekommen und Martha hat es gesehen. Und nicht irgendwie zu essen oder zu feiern. Er ist nicht deswegen nach Bethanien gegangen. Er ist nach Bethanien gegangen, um die Familie zu sehen, die er liebt. Und das ist, was ich als a priori Dienst definiere. A priori Dienst sind die Leute, die von vorne, von a priori, bevor das überhaupt irgendetwas passiert, sie wissen schon, was muss gemacht werden. Wir müssen das grosse Fest machen, wir müssen das einkaufen, wir müssen das organisieren, wir müssen die Leute holen, die und die müssen mitmachen. Es soll so aussehen. Ich weiß, wie es muss sein. Und natürlich, wenn es halt nicht so passiert, führt das eben zu Komplikationen. Zusammengefasst, was ist denn eigentlich mit Martha passiert? Was hat eigentlich Martha gemacht, wo denn das Ganze so schwierig gemacht hat? Und zwar, sie hat eben die a priori Dienst gehabt. Der a priori Dienst im Sinne von, sie hat vom Anfang an schon gewusst, was muss gemacht werden, ohne das zu überlegen. Sie war in einem Fest und sie hat einfach auch multitasked. Multitasking. Einfach hin und her, das und dieses. Jesus ist dort bei uns gewesen, aber es ist dann mehr darum gegangen, dass alles muss gemacht werden. Sie hat sich Sorgen und Unruhe gemacht. Das ist so die innere Einstellung, auch, die sie gehabt hat. Sie hat sich dann Sorgen gemacht, dass alles überhaupt funktioniert. Und sie hat eben wollen, es ist so das Praktische sein. Oder? Wir müssen das machen und das machen, damit es passt, weil Jesus kommt und das ist und hier und bla 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 bla. Nun zum Kontrast, was hat denn Maria gemacht? Jetzt mache ich das umgekehrt. Was hat denn Maria gemacht? Als Jesus dann kam, welche Maria hieß, sie setzte sich zu Füßen und hörte sein Wort zu. Dr. Kenner, Professor vom Neuen Testament am Ausbury Theologischen Seminar in den USA, er hat gesagt, dass die Tatsache, dass Maria sich zu den Füßen von Jesus gesetzt hat, ist eigentlich ein komplettes No-Go gewesen für die Kultur damals. Weil diejenigen, die zu den Füßen von ihren Lehrern gesetzt sind, sind eben die Jünger gewesen. Sind die Leute, die Lehrer werden wollten. Und Marias Haltung und ihr Eifer, die Lehren von Jesu auf Kosten einer traditionellen Frauenrolle zu übernehmen, hätte die meisten jüdischen Männer schockiert. Sehr, sehr krass. Frauen sollen das Fest vorbereiten, Männer sollen dann lernen. Und was Maria mit ihrer Haltung gesagt hat, indem sie nicht in die Küche gegangen ist, sondern zu Jesus Füßen gesetzt ist und einfach zugelassen hat, ist, dass sie ganz klar gezeigt hat, wer ist meine Autorität und zu wem tue ich mich unterwerfen. Jesus ist meine Autorität und ihm werfe ich mich unter. Nicht die Kultur, nicht andere jüdische Männer. Ich bin jetzt bei Jesus, er ist meine Autorität. Punkt 1. Sie hörte seinem Wort zu. Sie hat nur etwas gemacht, als sie dort gekocht ist. Martha hat tausend Sachen gleichzeitig. Sie hat das Fest musste ja zusammenheben. Sie war auch Multitasking. Maria war fokussiert auf das, was Jesus gesagt hat. Und sie war nicht abgelenkt mit den Gästen und das Pessachfest und alles, was noch sonst darum gegangen ist. Weil es sind mehrere Leute gewesen. Johannes sagt, das sind auch die Jünger sind dort gewesen. Und es sind auch Leute gekommen, weil sie gehört haben, dass Lazarus, der auferstanden ist, auch dort war. Ja, stellt euch vor, ihr macht das Fest und dann die Leute im Bad, die hören, der Lazarus, der auferstanden ist von den Toten, ist jetzt bei Doris am Zvieriesen. Dann ist wahrscheinlich der NZZ ist dann noch bei dir und in der Badener Tageszeit ist auch noch dort und sagt, oder wie ist es möglich, dass überhaupt eine Person wieder aufersteht von den Toten? Das alles hat Maria ignoriert. Alles ignoriert und sich fokussiert auf das, was Jesus in dem Moment gesagt hat. Und es gibt ein Geheimnis im Ganzen. Und das Geheimnis ist, dass um die Einstellung zu haben, die Maria hat, um die Entspannung zu haben, die Maria hat, um die Sorgefreiheit und einfach das Vertrauen, das Maria hat, zu haben, es geht nicht darum, dass wir weniger machen. Und ich tue das noch wiederholen, weil es wichtig ist. Es geht nicht darum, dass wir weniger machen. Es geht darum, dass wir das Ganze fokussiert machen. Und zwar, wir fokussieren uns zuerst auf Jesus. Wir hören, was er uns von uns denn will. Und er wird uns schon die Quelle, er ist die Quelle. Er gibt uns das, was wir brauchen, um das zu machen, was er von uns verlangt. Es gibt so viele Leute und es gibt auch Studien, die belegen, dass die Anzahl an Arbeit, die jemand macht, korreliert nicht direkt mit, ob die Person jetzt Burnout oder nicht. Es gibt Leute, die viel weniger machen. Viel, viel weniger machen und trotzdem am Burnout leiden. Es gibt umgekehrt, es gibt sogar das Bore-out. Es gibt sogar, dass du so stark unterfordert bist, dass du dann ausbrennt bist, von nichts machen. Es ist eine Einstellungssache. Man ist dann fokussiert auf das, was Jesus will, das, was Jesus von mir will. Und unbesorgt einfach mal das hören und machen, was er von uns verlangt. Und es kommt gut raus. Sitzen und hören ist genau das Gegenteil von aufstehen und tun. Und das ist das, was ich als a posteriori Dienst definiere. A posteriori Dienst heisst zuerst Jesus. Zuerst hören, was er von mir will. Er hat mich Gaben gegeben, ja. Er hat mich Talente gegeben, ja. Er hat mir wahrscheinlich auch Motivation gegeben, ja. Aber frag doch zuerst, was er von dir will. Weil sonst, wenn du das nicht machst, dann machst du das, was Martha gemacht hat. Und Martha hat eigentlich das gemacht, was sie gemeint hat, ist wichtig. Und das Ziel ist das machen, was Jesus will und was er als wichtig erachtet. Im Lukas 10 hört dort so quasi die Geschichte auf. Johannes 12 gibt uns aber noch das, was nachher noch passiert ist. Und zwar der Dienst, den Maria gemacht hat. Weil Maria hat auch einen Dienst gemacht. Und zwar ein Dienst, der so gross war, wo in drei, und eigentlich in alle vier Evangelien, erzählt wird. Und zwar, er hat Jesus mit Nardensalböl gesalbt. Er hat ein Pfund vom Nardensalböl genommen, gebrochen und auf seinen Kopf, und es ist über seinen Kopf bis zu den Füßen angeflossen. Es geht um vieles, was das bedeutet. Die Salbung per se könnte die ganze Predigt füllen. Weil, wenn wir das Wort Messias und Christus nehmen, ist eigentlich das gleiche Wort, einfach in verschiedenen Sprachen. Beides bedeutet Gesalbte. Auserwählt. Und was eben speziell ist, ist, dass das, was Maria gemacht hat, ist überhaupt nicht logisch gewesen. Weil man hat eigentlich nur gesalbt, wenn es eine Erhöhung von einem Rechtsstatus gegeben hat. Förmlich gegeben hat. Das heisst, wenn ein König eingesetzt worden ist, oder wenn ein Hohenpriester eingeweiht worden ist, wenn ein Sklave ihm freigelassen worden ist und so weiter. Mit einer Salbung hat man ja öffentlich bekannt und bestätigt, dass Jesus der Messias ist. Und vieles mehr. Im Vers 7 sagt Jesus, verbindet er die Salbung mit seinem Tod. Und er sagt, die Hauptaufgabe der Salbung, die Erhöhung des Rechtsstatus, die Aufgabe vom Messias, ist zu sterben. Maria hat auch noch die Füße von Jesus mit den Haaren getrocknet. Das steht auch im Johannes 12. Und Jesus wascht dann die Füße von seinen Jüngern am Pessachfest eine Woche später. Es gibt so viele Sachen, die wir jetzt reden können. Wir haben keine Zeit. Ich bin schon sowieso über die Zeit. Aber so ein Dienst kann nur stattfinden, weil Maria zuerst zu Jesus gegangen ist. Und bei ihm war. Und durch seine Gegenwart erkannt hat, was sie machen musste. Übrigens, für diejenigen von euch, die gerne würden schmücken, wie ein Nardensalböl oder ein Nardenparfum schmeckt, hat gerade hier einen. Und sie hat eben nicht nur bei der Salbung, sie hat nicht nur ein bisschen gesalbt, sondern sie hat das Ganze gebrochen. Man sagt, es ist ein Jahreslang, 300 Denare, wo sie innerhalb von ein paar Sekunden so quasi verschwendet hat. Psalm 23 sagt, mein Becher fließt über, denn du bereitest mir vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Sprüche 3, ehre den Herr mit deinem Besitz und mit deinen Erstlingen, all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kellen von Most überlaufen. Und zwar Maria hat das gemacht, was Jesus mit uns macht. Und zwar im Überfluss leben, im Überfluss gehen. Jesus hat uns Leben im Überfluss gegeben. Jesus hat uns Gnade im Überfluss gegeben. Jesus gibt uns mehr als das, was wir fragen. Jesus sorgt für uns mehr als das, was wir brauchen. Und das ist eben die Einstellung vom Überfluss. Johannes Hartl ist ein Philosoph, ein Theologe und Gründer des Gebethauses Augsburg. Seit 2015 wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, dort betet. Ohne Pause. Und in einem Interview hat man ihn gefragt, Dr. Hartl, stille Zeit ist doch verschwendete Zeit. Können wir die Zeit nicht besser brauchen? Und er sagt, Liebe ist immer Verschwendung. wenn man aufhört zu verschwenden, dann hört man auf zu lieben. Heute ist unsere kostbarste Ressource Zeit. Und wie viele Bücher habe ich gelesen über sogenannte christliche Autoren, die sagen, wir müssen unsere Zeit besser einplanen und halt effizienter sein und das machen, weil sonst kommen wir nicht das Ziel. Jesus hat genau das Umgekehrte gemacht. Wer Zeit verschwendet für seine Kinder und Großkinder, der liebt seine Kinder und Großkinder. Wer Zeit verschwendet für seinen Partner, der liebt seinen Partner. Und wer Zeit verschwendet für Gott, der liebt Gott. Er sagt auch, beten ist unpraktisch. Weil wenn du betest, um irgendetwas zurückzuholen, dann ist eigentlich die Einstellung komplett falsch. Du betest, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und einfach um ihn näher kennenzulernen, um intimer mit ihm zu sein. Die Zeit bist nicht am Brauchen, um irgendetwas Praktisches zu machen. Der Reis wird sich nicht von allein kochen. Außer du hast einen Reiskocher, ist aber noch recht praktisch. Sondern die Zeit wird einfach so verschwendet. Und deswegen sagt Jesus, es ist nur eines notwendig. Und das, was notwendig ist, ist, dass du in meiner Gegenwart bist. Alles andere kommt nachher. Dienst kommt, und das ist wichtig. Im Überfluss leben, das ist auch eine Einstellungssache. Und einfach mal im Klammern, ich sage da nicht, dass ich irgendwie voll pro Konsumerismus bin und dass ich da irgendwie einen christlichen Konsumerismus am Verteidigen bin. Nein. Es geht um die Einstellung, dass du sicher bist, dass du von Gott alles bekommst, was du brauchst. Und dass du dich deswegen nicht musst sorgen. Dass du deswegen nicht musst schauen, dass du genug hast für den nächsten Tag. Sondern dass du wirklich alles kannst Gott geben. Und alles kannst auch die anderen Leute geben. Weil Gott dir alles gegeben hat. Zum Schluss, der Kontrast. Was hat Martha gemacht und was hat Maria gemacht? A priori Dienst. A posteriori Dienst. Multitasking im Fest, dass wir alles machen, sonst geht alles auseinander. Oder einfach fokussiert sein auf Jesus. Und in dem Fokus dann die Entspannung und Ruhe finden, wo wir dann brauchen, um alles andere zu machen. So ist man dann unbesorgt und vertrauensvoll, dass das, was muss gemacht werden, wird seine Zeit haben. Gott wird uns dann Zeit geben und Energie, um das zu machen. Anstatt, dass man sich die ganze Zeit Sorgen bereitet und sagt, oh, was werden wir morgen essen und was müssen wir das machen und dieses und dies und jenes. Und vor allem das Leben im Überfluss leben. So wie Jesus uns, glaube ich, im Überfluss gibt. Und vor allem, es ist nur eines notwendig, und zwar in seine Gegenwart sein. Zum Schluss würde ich euch noch die 4 Fragen stellen. Damit euch das einfach mit euch nehmt und schaut, ob das eventuell euch anspricht. Und zwar, zuerst lebe ich konstant mit der inneren Ruhe. Mit der Sorge, die Unruhe, die Martha denn damals hatte. Oder bin ich denn a priori am Dienen? Bevor dass ich Gott überhaupt frage, was ich denn soll machen, versuche ich das zu machen, was ich will machen und ich weiß, das muss gemacht werden und ich versuche Leute zu holen, die meine Vision so quasi folgen. Oder eventuell kannst du dich selten dann auf Gott fokussieren, weil eben dein Gehirn eigentlich bereits auf halt das, was am nächsten Tag passiert, wandert. Sag, ja, nein, ich kann nicht mehr als länger als 5 Minuten beten, weil ich muss das machen und das alles muss irgendwie von irgendjemandem gemacht werden. Oder ist es denn für dich schwer, in dem Überfluss zu leben? Und wenn du eine von diesen Fragen mit Ja beantwortest, das heisst nicht, dass du schlecht bist. Das heisst nicht, dass Jesus nicht dein Messias ist. Das heisst nicht, dass du Jesus nicht liebst und dass er dich nicht unendlich zurückliebt. Das heisst nicht, dass du seine Lehre nicht kennst. Das heisst einfach, dass Jesus sagt, Martha, Martha, hör auf, dich Sorgen zu machen. Komm zu mir. Amen. Danke, Herr, für den Morgen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du willst, dass wir einfach den Frieden in dir haben. Dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Dass wir wirklich sorgenfrei und vertrauensvoll in unserem Alltag reinlaufen. Und einfach hören, was du uns lehren willst, was du von uns möchtest. Und so können wir auch dein Königreich bereits auf dieser Erde leben. Danke, Herr, in deinem Namen. Amen.